Kulturradio vom RBB. Kulturtermin.
Heute mit einem Beitrag aus der Wissenschaftsredaktion. Vom Patienten zum Klienten. Schluss mit der Opferrolle. Methoden der alternativen Krebstherapie. Sie hören eine Sendung von Mona Motiramani.
Gerda Neumann war 49 Jahre alt, als 2001 bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Die Erkrankung kam nicht unangemeldet. Bereits zu Jahresanfang hatte sie unter wiederholten grippalen Infekten und Erschöpfungszuständen gelitten. Im Laufe des Jahres verschlechterte sich ihr Zustand zusehends, bis sie im August in ihrer Brust eine Verhärtung ertastet. Gerda Neumann wird von ihrer Gynäkologin wegen des dringenden Verdachts auf Mammakarzinom sofort in die Klinik eingewiesen. Sie wird operiert, die linke Brust wird entfernt. Die Diagnose nach der OP trifft Gerda Neumann wie ein Schlag. Metastasierender Brustkrebs. Nicht nur war ihr bereits die linke Brust abgenommen worden, zugleich erfährt sie, dass auch die rechte Brust von Metastasen befallen ist. Die ärztliche Auswertung einer weiteren OP ergibt, dass fast alle Lymphknoten im Halsschlüsselbeinbereich behaftet sind und entfernt werden müssen.
Ich kann Ihnen dieses Gefühl kaum beschreiben, wenn Ärzte, und es waren mehrere Ärzte um einen herumstehen, es waren immer mehrere, und dieses Ergebnis unterbreiten. Ich hatte eine solche Situation in meinem Leben überhaupt noch nicht durchlebt. Ich hatte den Eindruck, mein Körper gerät irgendwie außer Kontrolle und ich war ganz, ganz tief unten.
Gerda Neumann ist erschöpft, fühlt nur noch Ausweglosigkeit. Noch mehr, als ihr die Ärzte die weiteren Behandlungsschritte erläutern. Eine dritte OP, das hieß die Entfernung der rechten Brust, sowie im Anschluss eine Hochdosis Chemo- und Strahlentherapie. Gerda Neumann hatte im Krankenhaus die Krebspatienten, die mit Chemotherapie behandelt wurden, gesehen, ohne Haare und in einem völlig desolaten Zustand. Allein ihr Anblick machte sie noch kraftloser. Das würde sie nicht schaffen. Gerda Neumann, ihr Mann und ihre Tochter suchen dringend nach Alternativen. Während ihrer Tage im Krankenhaus findet ihr Mann in einer Zeitschrift eine Beilage der Organisation Menschen gegen Krebs. Das ist eine Organisation, die sich mit der Erforschung alternativer Krebstherapien befasst. Gerda Neumann ist fasziniert von den Therapieformen, die dort vorgestellt werden. Fieberhaft liest sie in dem Bericht von Lothar Hirneise, dem Präsidenten der alternativen Krebshilfeorganisation. Lothar Hirneise ist kein Onkologe, auch kein praktischer Arzt. Vielmehr begann er seine Laufbahn als Krankenpfleger in einem psychiatrischen Krankenhaus und absolvierte im Anschluss eine psychotherapeutische Ausbildung. Schon in jener Zeit beschäftigte er sich mit alternativen Krebstherapien. Er war auf zahlreiche Krebspatienten gestoßen, die mit den konventionellen Verfahren wie Chemotherapie, Bestrahlung oder Entfernung des Tumors durch Operation behandelt worden waren. Und immer wieder musste er miterleben, dass diese Patienten dennoch starben. Mittlerweile ist auch in der Öffentlichkeit bekannt, dass viele Krebspatienten nicht am Tumor sterben, sondern die aggressiven Therapieformen nicht überstehen. Die Chemotherapien verwenden sogenannte Zytostatika, die allesamt zellzerstörend wirken. Das heißt, sie zerstören unterschiedslos alles Zellgewebe, was schneller wächst, darunter aber auch gesundes Gewebe. So fragte sich Lothar Hirneise, ob es denn keine anderen Möglichkeiten der Krebsbehandlung gäbe.
Ich bin in über 30 Ländern gereist und habe einfach gesehen, das stimmt so nicht. Es gibt in anderen Ländern sehr wohl sehr viele erfolgreiche Krebstherapien, die in Deutschland aus welchen Gründen jetzt auch immer einfach nicht bekannt sind.
Lothar Hirneise forscht weiter. Er veröffentlicht verschiedene Artikel, auch in den USA. Dort wird man auf ihn aufmerksam. Er wird Forschungsdirektor der Nationalen Stiftung für Alternative Medizin in Washington, D.C. Die Stiftung betreibt Forschungen vor allem im Bereich der alternativen Krebstherapien. Mit den Kollegen anderer amerikanischer Universitäten erstellt er Fallstudien, die zugleich auch in Deutschland, Italien, Russland und vielen anderen Ländern erarbeitet wurden. 2002 erhält er in Washington den Stiftungspreis für den größten internationalen Beitrag in Bezug auf komplementäre und alternative Gesundheitsfürsorge. Und er forscht weiter, sammelt die Namen verschiedener Therapiewege, betreibt auch eigene Studien mit Patienten, um mehr über die Krankheit Krebs zu erfahren und sie besser zu verstehen.
Das für mich aber für meine heutige Arbeit wohl Wichtigste war sicherlich all die Gespräche, die ich mit Hunderten, wahrscheinlich über 1000 Patienten geführt habe, sogenannte Final Stage Survivor, also Patienten, die zum Sterben nach Hause geschickt wurden und dann einfach nicht gestorben sind. Und ich habe diese Patienten interviewt und einfach herausbekommen, dass es immer wieder die gleichen Dinge sind, die diese Menschen getan haben, damit sie nicht gestorben sind, obwohl die Prognose ganz klar letal war.
Und er meint tatsächlich Heilung oder nur eine vorübergehende Besserung, also einen Wachstumsstillstand des Tumors?
Nein, ich rede hier von Heilung, definitiv. Also nicht von sogenannten Spontanremissionen oder so etwas, wo also der Tumor dann eine Zeit lang nicht mehr weiter wächst, aber die Patienten später sterben. Nein, ich rede hier von kompletten Remissionen, also Complete Remissions, wie die Mediziner das nennen, wo Menschen dann definitiv über Jahre bzw. Jahrzehnte tumorfrei sind und auch, wie aus meiner Sicht das richtig ist, ein weitaus qualitativ hochwertigeres Leben geführt haben.
Lothar Hirneise war nach seinen zahlreichen Gesprächen mit geheilten Krebspatienten imstande, die Onkologie endlich von einer, wie er sagt, logischen Seite aus zu betrachten. Nämlich aus der Sicht der Patienten und nicht aus der Sicht der Ärzte und Wissenschaftler. Sehr schnell erkannte er, dass Krebspatienten in einem finalen Stadium sich fast alle 3 Behandlungen unterzogen hatten. Es sind Therapien, die die Immunabwehr und die Selbstheilungskräfte aufbauen und unterstützen. Man nennt sie auch immunbiologische Therapien. Er stellte 3 Punkte zu seinem sogenannten 3E-Programm zusammen, sogenannt, weil sie alle mit dem Buchstaben E beginnen. Das erste, so sagt er, sei die Entgiftung.
Die klassische Medizin, die hat ja ihren Fokus heutzutage auf Vergiftung, also über Bestrahlung oder über Chemotherapien. Diese Menschen jedoch, die haben genau das Gegenteil gemacht. Die haben ihren Körper entgiftet und hier speziell natürlich Darmsanierungen gemacht, ihre Zähne angeschaut. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was sehr oft vergessen wird. Und dann natürlich dieses große Gebiet des sogenannten Säurebasenausgleiches.
Den zweiten Punkt betitelt er mit Ernährung.
Ich weiß, es heißt natürlich immer, es gibt doch keine Krebsdiät oder es gibt doch nicht irgendwie eine Ernährungstherapie bei Krebs. Ich behaupte absolut das Gegenteil, weil ich habe in den letzten 10 Jahren so viele Menschen kennengelernt, die ihre Ernährung intensiv umgestellt haben und dadurch sehr profitiert haben, dass ich sehr wohl davon ausgehe, dass es Ernährungstherapien gibt.
Der dritte und seiner Meinung nach wichtigste Punkt sei die Energie.
Alle Patientinnen haben deutlich große Lebensveränderungen gemacht. Sie haben in der Regel visualisiert oder meditiert, haben eine andere Beziehung zu Gott gefunden, haben aber auf jeden Fall eins gemacht. Sie haben herausgefunden, welche Lebensumstände dazu beigetragen haben, dass sie eben auch diesen Tumor entwickelt haben.
Gerda Neumann hatte im Krankenhaus wie gebannt den Bericht über das 3E-Programm von Lothar Hirneise gelesen.
Mit immer weiterem Lesen. Ich wurde auch zwischendurch entlassen und ich hatte zu Hause weitergelesen und in meinem Inneren vollzieht sich eine Wende. Ich entschließe mich vorerst und lasse die 3. OP nicht durchführen und lehne die Hochdosis Chemotherapie und die Strahlentherapie ab. Ich habe zu der Zeit auch noch ein Buch wie ein Krimi gelesen. Da berichtet auch eine Patientin von einer Klinik, wo sie praktisch mit einer Fiebertherapie eine Heilung erreicht hat.
Die Fiebertherapie ist eine der bekanntesten alternativen Krebstherapien. Bei der aktiven Fiebertherapie wird mithilfe von Bakterien, die dem Patienten injiziert werden, im Körper ein künstliches Fieber erzeugt. Das heißt, der Körper reagiert mit erhöhter Temperatur. Er wehrt sich gegen den Angriff der Bakterien. Dabei durchbricht er zugleich materielle Blockaden im Organismus, um bestimmte Körperfunktionen wieder besser regulieren zu können, wie zum Beispiel die Produktionssteigerung der Lymphozyten, die helfen, potenzielle Gefahren wie Bakterien und Viren mit Killerzellen zu bekämpfen. Es gibt aber auch eine andere Therapie, wo der Körper wie beim Fieber erwärmt wird. Diese sogenannte Hyperthermie hat die Berliner Onkologin Hannelore Seibt bei ihren Patientinnen und Patienten erfolgreich angewendet.
Das ist ein bestimmtes Verfahren, wo quasi eine Radiofrequenz in ein Feld eingebracht wird und die Radiofrequenz erzeugt die Wärme. Der Patient liegt auf einem Bett, also auf der einen Elektrode, und die andere Elektrode wird quasi wie eine Platte auf den Tumor gelegt. Das ist also nur umschrieben und in diesem Feld wird die Wärme erzeugt. Nicht der ganze Patient bekommt Fieber.
Hannelore Seibt ist Schulmedizinerin und arbeitet heute in eigener Praxis als internistische Onkologin. Seit ihrem Examen 1975 ist sie im Bereich der Onkologie tätig. Schon früh, gezielt aber seit Anfang der 80er Jahre, hatte sie sich für alternative Krebstherapien interessiert. Besonders aber auch, weil sie von ihren Patienten zunehmend darauf angesprochen wurde. Das war jedoch in den Kliniken nicht leicht. Denn, so sagt sie, man stehe bei Anwendung dieser Therapien sehr schnell im Abseits. Dort sei die Anwendung einfach nicht möglich gewesen, weil sie von den Ärzten nicht mitgetragen wurde. Seit 1992 aber ist sie in einer Niederlassung tätig, wo Naturheilverfahren immer mehr zur Anwendung kommen. In Eigenrecherchen wandte sie sich daher mehr und mehr den klassischen alternativen Behandlungsmethoden zu.
Das ist die Misteltherapie. Dann ist es Therapien aus der orthomolekularen Medizin, also Spurenelemente, Vitamine, Mineralstoffe. Dann sind es Ernährungsberatung. Und einen großen Bereich in der Therapie finde ich die Beratung über Bewegung, Sport und andere Bewegungsformen. Also kommt man schnell zu Yoga, Qigong, Eurythmie, diese meditativen Bewegungsformen oder die dann tatsächlich auch ins Spirituelle oder ins Psychische hineinwirken. Und dann ist der last not least, aber der am schwierigsten für viele Patienten zu verwirklichende Teil, die psychische Arbeit oder mentale Arbeit, religiöse, spirituelle, wie auch immer man das nennen will.
Hannelore Seibt ist in ihren unabhängigen Recherchen auf die gleichen immunbiologischen Therapieformen gestoßen wie Lothar Hirneise, Präsident der Organisation Menschen gegen Krebs. Zwar ist sie Schulmedizinerin, dennoch möchte sie die Erfahrungen und Erfolge der alternativen Seite nicht missbilligen und plädiert für den Kompromiss, für eine Ausdehnung der Komplementärmedizin, in der sich Schulmedizin und Alternativmedizin ergänzen. Obwohl auch sie weiß, dass Krebspatienten nachgewiesenermaßen eher an der Aggressivität der Chemotherapie sterben als am Tumor, räumt sie ein.
Ich glaube, dass die Chemotherapie nach wie vor einen Platz hat in der Behandlung. Sie muss kritisch und ganz individuell eingesetzt werden. Und dann ist es toll. Im Bereich der Krebserkrankung gibt es Erkrankungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Chemotherapie geheilt werden können.
Gerda Neumann hat sich aber nach wie vor nicht wieder auf eine Chemotherapie eingelassen. Stattdessen hat sie sich in der Hufeland-Klinik für ganzheitliche immunbiologische Therapien in Bad Mergentheim einer Fiebertherapie unterzogen. Der Weg dorthin war jedoch steinig. Die Krankenkasse lehnte den Antrag auf einen Aufenthalt in der Hufeland-Klinik ab. Gerda Neumann fuhr trotzdem. Sie muss nun alle Behandlungen selber zahlen, bekommt aber Unterstützung aus dem Familienkreis, weil sie ihre finanziellen Grenzen bereits überschritten hatte. Während ihres Klinikaufenthaltes durchläuft sie all die immunbiologischen Stationen wie Entgiftung, Ernährung und Psychotherapie. Die erste Veränderung, die die Klinik vornimmt, ist die Umstellung der Ernährung. Die Berliner Krebsberaterin und Heilpraktikerin Hella Hampe.
Über die Ernährung versorgen wir unseren Körper mit Vitalstoffen und die Ernährung können wir auch nutzen, um Entgiftungsprozesse im Körper anzuregen. Das ist nicht nur für Krebspatienten wichtig, es ist für jeden Menschen wichtig, aber natürlich ganz besonders, wenn man in einer Situation ist, wo die Regulation im Körper nicht mehr so funktioniert, muss man halt besonders darauf achten, dass man sich gut versorgt.
Zugleich aber weist sie auch auf verschiedene erfolgreiche Krebsdiäten hin. Dabei empfiehlt sie besonders die Öl-Eiweiß-Kost nach Dr. Johanna Budwig. Die Kombination von Quark, das heißt schwefelhaltigem Eiweiß, mit den Omega-3-Fettsäuren im Leinöl ist ein wichtiger Bestandteil bei der Aktivierung der Zellatmung im menschlichen Körper.
Was ich als Erfahrung mit Patienten während der Öl-Eiweiß-Kost weitergeben kann, ist, dass die Patienten nach kürzester Zeit, also schon nach 2, 3, 4 Tagen, dass sie die Ernährung umgestellt haben, einen Energieschub verspüren. Also, dass sie sich einfach kräftiger fühlen, dass sie wieder in die Handlung kommen.
Denn nichts, so Hella Hampe weiter, sei schlimmer, als wenn man sich völlig schlapp fühle und meine, nichts mehr für sich selber tun zu können. Natürlich gibt es nicht nur die Öl-Eiweiß-Kost.
Viele kennen die Namen Gerson, Breuß, FX Meyer. Also es gibt ganz viele verschiedene, aber die meisten Krebsdiäten sind Diäten, die zur Entschlackung oder für bestimmte Zeitpunkte oder Zeiträume gut geeignet sind.
Nicht so die Öl-Eiweiß-Kost. Diese kann lebenslang gegessen werden. Doch ist die Ernährung nur ein Baustein auf dem Weg zur Genesung. Für die Aufarbeitung des Seelenlebens ist ein weiterer Baustein erforderlich. Dafür bieten sich neben der klassischen Psychoanalyse Psychotherapien jeder Art an. Gerda Neumann hat sich für die Synergetiktherapie entschieden. Die Berlinerin Heike Sansoni ist in diesem Bereich tätig und beschreibt, wie die Therapie vor sich geht. Der Klient liegt auf einer Liege und wird zunächst mit Hilfe von Entspannungsmusik und einem Entspannungstext, der vom Therapeuten vorgelesen wird, in eine Tiefenentspannung in die sogenannte Alpha-Phase versetzt. Befindet sich der Klient in diesem Zustand, kann der Therapeut mit dem Abrufen der inneren Bilder beginnen.
Wir arbeiten mit dem vollkommen freilaufenden Prozess der inneren Bilder. Wir machen gar keine Vorgaben und dadurch taucht immer das Wichtigste von allein auf. Also immer zwei Sorten von Erinnerungen an sich, nämlich die schönsten im Leben und die unangenehmsten. Also wenn keine Vorgaben gemacht werden, dann kommt durch die Tiefenentspannung das unbewusste Material von allein nach oben.
Die belastenden inneren Bilder werden im Laufe der Behandlung mit Hilfe des Therapeuten umprogrammiert, das heißt verändert. Die Veränderung übernimmt der Klient selbst. Der Therapeut, sagt Heike Sansoni, gibt dazu nur weiterführende Anregungen.
Wir stellen meistens Gabelfragen, das heißt mit zwei Möglichkeiten zum Beispiel. Und er selbst versetzt sich nochmal zurück in ungelöste Situationen und holt quasi das nach, was er damals nicht tun konnte oder sagen konnte. Dann wäre so eine klassische Frage von uns als Synergetiktherapeut: Was ist dein Impuls? Was willst du sagen oder tun? Und damit vertiefen wir das, was er sowieso tun möchte. Es geht also immer ganz nach dem Ermessen und nach dem eigenen Selbstheilungsvorgang oder Selbstheilungswunsch des Klienten. Ja, denn wir wissen nicht, was für ihn die Lösung sein kann. Wir können ihm nur aufzeigen, wo hat er bestimmte Muster im Leben, die immer wiederkehren, ja, wo hat er immer denselben, vielleicht blinden Fleck?
Gerda Neumann erinnert sich an die schmerzvolle Zeit in dieser Therapie. Zu Beginn lässt der Therapeut den Klienten in seinem Inneren eine Treppe hinuntersteigen. Unten findet er dann mehrere Türen, die er in seiner Reihenfolge öffnet. Was bekommt er dort zu sehen?
Man sieht die Person vor sich, zum Beispiel aus seiner Kindheit. Und ich konnte genau sehen, wie derjenige mich anguckt, Gefühle, die da hochkommen. Und dann wären vor allen Dingen die Situationen, vor denen man weggelaufen ist und die man in sich hineingefressen hat, die wären immer wieder ausgelebt. Und das ist Schwerstarbeit. Man ist nach diesen Sitzungen fix und fertig, ja. Und ich hätte nie gedacht, dass so viel noch, zum Beispiel habe ich gedacht, meine erste Ehe, die ist abgehakt, das ist erledigt für mich. Nein, nein, die ganzen Verletzungen saßen noch im Unterbewusstsein.
Zwischen Weihnachten und Neujahr 2001-2002 absolviert Gerda Neumann 5 Sitzungen, bei denen innere Bilder umprogrammiert werden. Erst zu Hause bemerkt sie, fast noch ungläubig, dass der Knoten in der rechten Brust weicher geworden ist. Im Januar folgen 6 weitere Sitzungen. Gerda Neumann denkt an das ganze Leid aus Verletzungen der Vergangenheit, die nie aufgearbeitet worden waren, die sie einfach in den Körper gedrängt hatte. Und dann die Überraschung am Tag nach ihrer letzten Synergetik-Sitzung.
Zu Hause angekommen, bemerke ich, dass der Knoten nicht mehr tastbar ist. Ich bin überglücklich. Ich weiß jetzt, dass diese Krankheit mit mir und meiner Seele etwas zu tun hatte. Die Sonographie bestätigt meinen Tastbefund noch. Die dritte OP ist nicht mehr nötig.
Doch ist damit die Therapie noch nicht zu Ende. Gerda Neumann setzt die aktive Fiebertherapie 14-tägig in der Klinik Bad Mergentheim fort. Die immunbiologische Behandlung erfolgt parallel bei ihrer Hausärztin. Bewegungstherapien, therapeutischen Tanz, aber auch Massagen etc. nimmt sie ebenfalls in Anspruch. Mit Erfolg.
Im Februar 2002 ist der Tumormarker noch weiter abgesunken. Im April, mit Abschluss der Fiebertherapie, ist der Tumormarker im Normalbereich.
Bis heute ist der Knoten in der Brust nicht wieder aufgetaucht. Gerda Neumann hat während ihres Heilungsprozesses viel über sich selbst erfahren und ist daran gewachsen. Sie ist heute jemand anders als vor der Krankheit. Auch die Schulmedizinerin Hannelore Seibt weiß, dass es für Krebspatienten wichtig ist, ihr Leben zu verändern, um gesund werden zu können. Und dass nur der Patient sich selbst heilen kann.
Selbstheilungskräfte werden am besten aktiviert durch ein gutes Leben und glückliches Leben. Und all die Dinge, die man dazu tut, die immunstimulierend wirken. Und das machen ja Supplemente, das macht die Misteltherapie, das macht die Hyperthermie, das machen Bewegung und Sport, das macht eine gesunde Ernährung und das macht Psychotherapie im weitesten Sinne. All diese Dinge aktivieren Selbstheilungskräfte.
Ebenso bestätigt Lothar Hirneise, dass Patienten, die einen inoperablen Tumor entwickelt haben, sehr viel für sich selber tun können, wenn sie gesund werden wollen. Und das betrifft jeden Einzelnen, denn jeder ist anders und jeder hat seine eigene Biografie. Mögen die Schulmediziner aus Erfahrung wissen, dass der Patient bereits ein Todeskandidat ist, mögen sie ihn schon aufgegeben haben, ihm sagen, man könne jetzt nur noch schmerzlindernd, das heißt palliativ arbeiten, weil man nichts mehr für ihn tun könne. Lothar Hirneise hat andere Erfahrungen gemacht. Es geht darum, dass der Patient seine Opferrolle aufgibt.
Ich kann das in so vielen Hunderten von Fällen, die ich dokumentiert habe, beweisen, dass Patienten sehr wohl etwas tun können. Der Patient kann eben sehr viel selber für sich tun. Und was ist das? Das sind eben die notwendigen Lebensveränderungen, die getan werden müssen. In meinen Beratungen sage ich den Leuten, schreiben Sie einfach auf ein Blatt Papier das Wort Glück und all die Stichworte, die Ihnen dazu einfallen, darunter. Also, wenn man nicht weiß, was soll ich denn jetzt tun, dann hilft so eine kleine Arbeit einfach. Was muss in meinem Leben passieren, damit ich ein wirklich zufriedenes, ein wirklich glückliches Leben führen kann?
Lothar Hirneise weiß aus Erfahrung, dass er mit seinen Therapievorstellungen von der Schulmedizin wenig Zuspruch zu erwarten hat. Und Lothar Hirneise weiß auch, dass er nichts erzwingen kann. In anderen Ländern hat er oft schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Dort wurde ihm mit Offenheit begegnet. Er hat mit vielen Onkologen ernsthaft diskutiert.
Schauen Sie, niemand, wie wir hier im Schwäbischen sagen, niemand hat in der Onkologie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja? Wir alle sind am Probieren, am Suchen, weil zu viele Menschen sterben an Krebs. Und anstatt uns hier permanent zu bekämpfen, sollten wir wirklich mehr und mehr an einen Tisch sitzen. Ich weiß natürlich, dass das ziemlich utopisch ist und dass hier einfach auch, ich sage mal, ganz andere Interessen, vor allem finanzieller Art, eine unwahrscheinlich große Rolle spielen. Nichtsdestotrotz kann heute keiner hergehen und sagen, ich weiß, was Krebs ist, ich weiß, wie das therapiert wird, weil keiner weiß es. Keiner weiß wirklich, was Krebs ist.
Die Onkologin Hannelore Seibt weist dennoch zuversichtlich auf die Entwicklungen in der medizinischen Forschung hin. Denn dort erfreut sich die biologische Medizin in der Krebstherapie wachsender Anerkennung.
Es gibt ja sehr viele neue Medikamente in der Krebstherapie. Die könnte man fast als biologische Therapie bezeichnen. Und alle diese Medikamente sind in der Regel besser verträglich als die klassischen Zytostatika. Sodass sich auch die konventionelle Krebstherapie wie ein bisschen ändert. Es geht mehr eine Richtung wie einer chronischen Erkrankung.
Ebenso ist sie überzeugt, dass es noch weitere Entwicklungen geben wird. Sie weiß, dass sich in der jahrhundertelangen Medizingeschichte die Dinge immer wieder geändert haben. Veränderungen hängen nach ihrer Meinung auch nicht von den angeblichen Erfolgen bestimmter medizinischer Koryphäen ab, sondern gewissermaßen von jedem einzelnen Arzt selbst.
Es ist einfach, dass jeder seine Impulse setzt, die er setzen kann. Natürlich kann man beklagen, dass die Entwicklung im Grunde genommen von den Patienten ausgeht, aber das ist auch in Ordnung, weil das sind die Betroffenen. Und das ist Ausdruck dessen, dass sozusagen die Patienten sorgen für sich und jeder einzelne Patient muss für sich sorgen. Das ist die Aktivierung der Selbstheilungskräfte, ja, die Sorge für sich selbst.
Vom Patienten zum Klienten. Schluss mit der Opferrolle. Methoden der alternativen Krebstherapie. Im Kulturtermin vom RBB Kulturradio hörten Sie eine Sendung von Mona Motiramani. Sprecherin war Birgit Paul. Regie führte Ralf Ebel. Die Redaktion hatte Karin Tholen.